Es freut mich, dass wir jetzt vorerst zur letzten Bibelstunde gekommen sind über das Evangelium des Matthäus. Wir haben es nur überflogen. Wir konnten nicht wirklich in alle Details in die Tiefe gehen. Aber so ist das Wort Gottes, es ist unendlich. Und wir wollen es auch nicht zur Seite legen, sondern wir wollen es weiter studieren und weiter vertiefen. Wir wollen aber jetzt die letzten und bedeutendsten Phase des Lebens Jesu betrachten, seinen Tod und seine Auferstehung. In den letzten Stunden haben wir deutlich gemacht, dass es ein Gericht gibt. Und ich hoffe, wir haben alle ein bisschen einen Blick dafür bekommen, wozu der Zorn Gottes da ist. Ich hoffe, dass wir verstehen, dass das Übel nicht geliebt werden kann. Und Gott, der das Gute ist, der das Gegenteil von all diesem Übel, was auf dieser Erde passiert ist, und auch im Himmel mit Luzifer und seinen Engeln, er muss für dieses Übel ein verzehrend Feuer sein. Es gibt keinen anderen Weg. Und ich hoffe, dass wir verstehen, dass der Zorn Gottes sich nicht nur auf die sündigen Taten des Menschen richtet, weil das ist nicht wirklich das Problem. Dafür hat er die Vergebung, aber dafür hat er den Tod. So können wir das vielleicht zusätzlich hier an diese Skizze aufschreiben. Gott hat hier die Vergebung. Vergebung ist für die sündigen Taten. Für die sündige Natur hat Gott nur den Tod. Das muss sterben. Das wird vergeben. Das muss getötet werden. Und wenn wir diese zwei Dinge nicht auseinanderhalten können, dann verstehen wir auch den großen Plan der Erlösung nicht. Ich habe versucht, in der letzten Stunde zu zeigen, dass der Zorn Gottes etwas tun muss in unserem Heiland, bevor er unser endgültiger Erlöser sein kann. Wir haben gesehen, dass Jesus in seinem Leben die sündige Natur völlig isoliert hat. Wir haben gesehen, dass er, so wie er gelebt hat, ist er nicht eingegangen in die sündige Natur, die er von der Maria geerbt hat. Aber er hatte sie. Er konnte nicht ohne sie auf die Welt kommen. Er musste sie übernehmen, weil wie soll die Wurzel des Bösen getötet werden? Es geht nicht nur, ein gerechtes Leben zu führen, sondern auch die Wurzel allen Übels zu zerstören. Das ist die Lüge, zu denken, man ist Gott, wenn man es nicht ist. Das ist die Selbsttäuschung über das eigene Leben. Und so war es notwendig, dass Christus, nachdem er in seinem eigenen Leben die sündige Natur völlig isoliert hat, dass sie am Kreuz durch den Zorn Gottes aus dem Geist Christi herausoperiert wurde. Ich hoffe, wir verstehen, dass am Kreuz der Vater aus dem Menschen Christus das herausoperiert durch seinen Zorn, das getötet werden muss im Menschen, was die Wurzel allen Übels ist. Der Zorn Gottes am Kreuz geht gegen die Natur der Sünde. Sie ist nicht gerichtet gegen die Person unseres Erlösers, aber die Person unseres Erlösers trägt dieses Übel in sich. Deshalb ist diese Operation, so nenne ich sie jetzt seit der letzten Stunde, die Gott an seinem Sohn ausübt, die entscheidendste Operation. Deshalb sagt Jesus, ich bin für diese Stunde in die Welt gekommen. Sein Leben hätte keinen Sinn gemacht, auch wenn er gesiegt hätte, wenn die Wurzel, der Tod für die sündige Natur nicht gekommen wäre. Aus dem Geist des Menschen, wir vererben ja diese Natur, muss dieses herausgeschnitten werden. Ich male es mir vor wie ein Strahl, ein Laserstrahl ist ja letztendlich nichts anderes als ein Feuerstrahl, der so wie das Opfer verzehrt wurde auf dem Altar, so musste die sündige Natur verzehrt werden und aus Christus herausgeschnitten werden. Das war das, bevor Jesus in Gethsemane zurückschreckte. Das war, wird er bestehen in dem Zorne Gottes und wird er sich festhalten an seinem Vater, ganz egal, was passiert. Wird er seinem Vater vertrauen, dass er die Operation richtig durchführt und am Ende der Mensch wiederhergestellt ist? Hier war der Kampf und hier ist er auch heute, dass wir ihn verstehen. Es geht um die Wurzel der Sünde aus dem Menschen zu entfernen. Diese Wurzel ist das Übel. Und ohne diese Operation am Kreuz hätten wir nie eine Chance, frei zu sein, wieder in völliger Harmonie, wieder in völliger Einklang, wieder ganz gebunden an unseren himmlischen Vater. Ich möchte das deutlich machen. Die sündige Natur ist im Geist und ihre Not ist, dass sie auf sich selbst vertraut und auf Menschen vertraut, aber nicht auf Gott vertraut. Und Jesus musste auf seinen Vater vertrauen, auch wenn sein Vater sein Feind wurde, weil er wurde der Feind und ist der Feind der sündigen Natur und er musste aus seinem Sohn das Sündige, die sündige Wurzel herausschneiden. Sonst macht sein Tod am Kreuz keinen wirklichen Sinn. Wenn wir aber das verstehen, dann sehen wir nicht, dass der Vater ein Opfer fordert, so wie Satan uns das immer wieder versucht klarzumachen, so wie die Heiden opfern, um den Zorn Gottes zu besänftigen, nur damit er sich lässt besänftigen. Nein, der Zorn Gottes ist gerichtet gegen das Übel und dieses Übel muss entfernt werden, so wie Gott am Ende alles Übel vernichten wird, alles, was mit der sündigen Natur verbunden ist. In demselben Zorn musste er am Kreuz aus Christus, der nie gesündigt hat, aber Träger dieser Natur war, eine Operation an seinem Sohn vornehmen, die alle Menschen, die an ihn glauben werden, erlöst. Es mag Dinge geben und sicherlich ist das Werk dort nicht für uns begreifbar in allen Details. Aber lasst es uns das, was in der Schrift geschrieben ist, begreifen und wahrnehmen, weil es ist für unsere Erlösung geschrieben und getan, weil wenn wir nicht verstehen die Grausamkeit der sündigen Natur, wenn wir sie entschuldigen, wenn ein Mensch heute kommt und sagt, na ja, wir haben die Natur und wir werden sie nie überwinden, dann haben wir ein großes Problem. Dann werden wir sagen, na ja, Gottes Werk am Kreuz war nicht vollkommen. Gott kann nicht die Wurzel des Bösen aus uns entfernen. Aber er hat in Christus sie entfernt. Und wir wollen einige Bibeltexte lesen, die uns das ohne Wenn und Aber deutlich machen. Wir möchten lesen in Römer Kapitel 6. Und in Römer Kapitel 6, dort wird es auf eine Art beschrieben, wie es auch sonst nicht deutlicher beschrieben werden kann. Ich lese ab Vers 1. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Es ist phänomenal, er sagt, wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollen wir noch in ihr leben? Oder wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit genau wie Christus von den Toten auferweckt ist durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir ein neues Leben leben. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit seines Todes gepflanzt sind, so werden wir auch zu der seiner Auferstehung sein. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgelegt sei, so dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. So der Leib der Sünde. Der Leib der Sünde ist nichts anderes als die sündige Natur. Lasst uns das klar machen. Da ist das Fett, da ist das Herz, das Fleisch, die Vorhaut, der alte Mensch. Der Leib der Sünde ist das, was abgelegt werden muss. Und ohne den Tod kann es aus uns nicht abgelegt werden. Jesus kam vom Himmel. Er war diese Kombination zwischen göttlicher Natur und sündiger Natur. Das heißt, er hatte von seinem Vater die Wahrheit geerbt und er hatte von seiner Mutter die sündige Natur geerbt. Und er war der Einzige, weil er von seinem Vater kam, der ein Leben leben konnte. Und bevor sie noch am Kreuz entfernt wurde, er sie in seinem Leben entfernt hat. Das heißt, er hat sie auf die Seite gelegt. Weil er hatte ja, so wie wir sie nicht haben, bis zum Kreuz, bis zum Tode im Tod Christus, haben wir alle nur die sündige Natur. Vielleicht male ich es auf, damit wir den Unterschied sehen. Ich habe es zwar noch gemalt, aber lasst es uns noch einmal sehen. Das ist der Mensch, er hat einen Vater und eine Mutter. Und leiblich gesehen, der Leib kommt zur Hälfte von der Mutter und zur Hälfte von dem Vater. Das ist der Mensch leiblich. Er hat aber auch von der Mutter und vom Vater einen Geist geerbt. Und Dieser Geist, der von der Mutter erbt, ist Hälfte von der Mutter. Hälfte vom Vater. Und wir haben natürlich im Leib keine Sünde, aber wir haben im Leib gewisse, Schwachheiten oder in den Vorgenerationen gibt es Abbau, Degeneration. Und wir haben hier einen Leib, der degeneriert ist über 6000 Jahre. Und wir haben hier einen Geist, und da Vater und Mutter nur eine sündige Natur haben, dann haben wir hier eine Natur, das ist der alte Mensch, der Leib der Sünde. Das sind wir. So sind wir auf die Welt gekommen. Niemand kommt anders auf die Welt, außer unser Heiland, der Mensch, Jesus Christus. Und der Mensch Jesus Christus hat auch einen Vater, das ist der himmlische Vater. Und er hat auch eine Mutter, das ist die Maria. Und er vererbt einen Leib. Und sein Leib ist zur Hälfte von der Maria und zur anderen Hälfte von seinem Vater. Das sind die Gesetze der Vererbung. Christi Leib war, und weil er ja von der Maria hatte, hatte er in seinem Leib Degenerationen von 4000 Jahren. Er hatte, dort war er so wie die Menschen zu seiner Zeit in derselben körperlichen Schwäche. Der ganze Unterschied in seinem Leben war, er hat nie gesündigt, dadurch hat er nie seinen Leib geschwächt. Und wie ein Leib aussieht, auch wenn er auf dieser Welt degeneriert geboren ist, in dem keine Sünde getan wurde, ist undenkbar, wie das aussieht, wie der wohl funktioniert hat, trotz der Schwächen und Degenerationen, die er bekommen hat von der Maria. Und dann hat Christus natürlich auch einen Geist geerbt, und hier erbt er von seinem Vater die Hälfte des Geistes und von seiner Mutter die Hälfte ihres Geistes. Und so hat dann Jesus in seinem Leben zwei Naturen. Von seiner Mutter vererbt er die sündige Natur, den Leib des Todes, den Leib der Sünde, und von seinem Vater vererbt er die Wahrheit, die göttliche Natur. Das ist der Mensch Jesus Christus. Und er hat in seinem Leben nie die sündige Natur benutzt. Deshalb musste er am Kreuz, dieses Übel entfernt werden. Weil es war ja da. Er war ja gekommen, um dieses Übel zu entfernen. Und der alte Mensch hier, der macht uns, dass wir sündigen. Wir haben keine Wahl. Solange wir nicht von Neuem geboren sind, gibt es keine Wahl für die Sünde, für die Gerechtigkeit. Wir tun das, was wir nicht wollen. obwohl wir in unserem Geist verstanden haben, im Verstand, was richtig ist, wird die sündige Natur uns immer in die Sünde führen, solange sie nicht abgestorben ist. Deshalb hat Jesus das separiert. Er hat in seinem Leben nur gelebt aus der geistigen Natur, aus der Wahrheit seines Vaters. Er hat das Gesetz des Lebens erfüllt, vom Vater zu nehmen und an die Menschheit zu geben. Er konnte, weil er diese Natur angeboren hatte von seinem Vater, die sündige Natur in sich selbst überwinden. Aber was wohl nicht möglich war, ist, sie zu eliminieren, außer durch den Tod. Wir Menschen, wenn wir zusammen mit Christus sterben am Kreuz, ja, und ich muss das nochmal auf der anderen Seite malen und ich nehme jetzt nur noch den Geist, ja, wir reden jetzt nur noch vom Geist des Menschen. Und vom Geist Christi. Und jetzt haben wir hier diesen Geist, der macht es ein bisschen größer. Die zwei Naturen hat. Und wir haben diesen, unseren Geist, der nur eine Natur hat, nämlich die sündige. So, damit haben wir, das ist Christus und das sind wir. Und jetzt, was passiert am Kreuz mit Christus? Nachdem er das komplett separiert hat, er hat es nicht am Kreuz. Ja, da kommt jetzt, vielleicht schreibe ich hier das Kreuz. Durch das Kreuz wird aus Christus, aus seinem Geist, ich versuche es zu malen, es ist nicht so leicht, die Natur ausge. Der Vater schneidet sie aus. Sie wird. Sie ist nicht mehr da. Okay, wie soll ich das malen? Sie wird ausgeschnitten. Sie wird ausgeschnitten aus Christus am Kreuz. Das ist der Tod des alten Menschen. Das ist die Operation, die der Vater am Kreuz an seinem Sohn vornimmt. Es ist die einzige Lösung für uns, dass wir je erlöst werden. Das Übel muss weg. Und wie soll es Gott aus uns herausschneiden? Wir haben alle gesündigt. Wir haben alle den Leib benutzt zur Sünde. Der Zorn Gottes hätte uns am Kreuz verzehrt. So wie er verzehren wird alle Menschen, die dieses Teil in sich selbst tragen. Und am Kreuz findet der Austausch statt für meinen Geist. Ich in meinem Geist habe durch den Tod, deshalb ist das so wichtig, dass wir auch die Auferstehung verstehen nachher, dass wir durch den Tod bekommen wir, obwohl wir eine sündige Natur haben, bekommen wir jetzt die göttliche Natur Christi, die sündige Natur überwunden hat. Das sind jetzt wir. Durch das Kreuz werden wir Teilhaber der göttlichen Natur. Weil durch das Kreuz kann Gott in uns genau dasselbe vollbringen, was er in Christus getan hat. Das ist das große Werk. Und auch in uns muss dieser Prozess stattfinden. Das ist das Kreuz, die Neugeburt. Aber wir müssen wachsen und unser Geist muss wachsen und er muss dahin kommen, so wie im Leben Jesu, dass die göttliche Natur die Sündige völlig überwindet, dass sie zwar da ist, aber sie ist separiert, sie ist isoliert, sie kann nichts mehr, weil sie, so wie Christus sie in seinem Leben separiert hat, überwunden hat und die Natur seines Vaters gelebt hat, so wird durch die Heiligung, das ist die Heiligung, der Mensch dazu geführt, dass er nicht mehr in der Sünde lebt. Deshalb sagt Paulus, sollen wir jetzt, weil die Gnade so stark geworden ist, in der Sünde beharren? Keines weiß. Wir werden doch durch die geistige Natur Jesu die Sünde völlig in unserem Leben isolieren. Völlig isolieren. Und was wird dann am Ende sein, wenn die Umwandlung kommt, wenn wir umgewandelt werden bei Jesu Wiederkunft? Die Umwandlung wird sein, dass wir einen neuen Leib und einen neuen Geist haben werden. Der hat nur noch eine einzige Natur. Und ich bräuchte eine andere Farbe, aber nehmen wir nur die blaue. Da ist jetzt nur noch Natur Christi da. Was nachdem Jesus gestorben ist, am Kreuz wurde diese Operation gemacht. Wie ist Christus auferstanden? Wie ist Christus auferstanden, als er aus dem Grab kommt? Er kommt heraus in einem neuen Menschen, ist völlig umgewandelt. Er hat jetzt nur noch eine einzige Natur. Er ist der neue Mensch, der zweite Adam, der mit Sünde, mit Anfechtung, mit Versuchung nichts mehr zu tun hat. Das ist der Werdegang. Wir kommen aus einer sündigen Natur und werden Teilhaber der göttlichen Natur, weil Christus am Kreuz diese entfernt hat. Sie wird uns quasi durch den Glauben im Voraus gegeben, damit wir so wie Christus gewandelt hat, und vielleicht male ich das hier genauso ein, er hat in seinem Leben diese Natur völlig isoliert, sie ist nie hervorgekommen und deshalb kann am Kreuz diese Natur komplett entfernt werden. Durch seinen Tod können wir heute durch den Glauben wissen, die sündige Natur ist besiegbar. Die sündige Natur ist besiegt. Und wir können durch den Glauben sie in unserem Leben durch die Gnade, durch die Natur Christi auch isolieren. Komplett isolieren. So wie wenn sie nicht da wäre. Das ist das Werk des Heiligen Geistes im Leben der Heiligung, wo wir aus der Liebe Gottes leben werden, bis zum Tage, dass wir umgewandelt werden. Wir Menschen müssen einen Tod am Kreuz sterben, um die göttliche Natur zu bekommen. Und Der leibliche Tod führt dazu, dass dann bei der Auferstehung ein verherrlichtes Wesen hervorkommt, das genau identisch ist mit Christus. Das ist der schöne Plan der Erlösung, den Gott gemacht hat. Und deshalb ist es nicht erstaunlich, dass der Paulus, wenn wir aufmerksam die Schrift lesen, nicht so sehr das Werk Christus andeutet als der Aktive, sondern als dass der Vater das Werk tut. Ja, so, ich denke, das ist entscheidend wichtig, dass wir das verstehen. Christus hat unsere Natur getragen, er musste sie tragen. Und nur weil er die göttliche Natur hatte von seinem Vater, konnte er die sündige Natur überwinden. Und so hat dann der Vater durch seinen Sohn die sündige Natur erstmal im Menschen völlig isoliert und hat dann am Kreuz sie endgültig entfernt, nachdem sie überwunden war, wurde sie entfernt. Endgültig. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir werden Teilhaber der göttlichen Natur, wie Petrus das beschreibt in seinem Petrusbrief. Und erst wenn die sündige Natur in unserem Leben durch den Glauben isoliert wurde, dadurch, dass sie ja schon verloren hat, abgetötet ist, so werden auch wir dann verwandelt werden, wenn dasselbe Werk in uns geschehen ist. Deshalb macht das so viel Sinn, dass Gott ein Ziel hat in seinem Erlösungsplan. Und dieses Ziel ist der Beweis, dass in einem sündigen Menschen, der einmal Sklave der Sünde war, durch sein Werk, durch seine mächtige Gnade, ein Mensch ein neues Leben führen kann. Trotz dieser sündigen Natur. Deshalb ist es so schön zu sehen, dass die 144.000, die Gott sich als Ziel gesetzt hat, dass er von allen Menschen, 144.000, die in dieser letzten Zeit leben, beweisen möchte, dass das Werk der Erlösung möglich ist. Er zeigt durch diese Menschen, die auch durch den Zorn Gottes gehen, durch die 7 Plagen, die alle zerstören wird, außer die 144.000. Diese beweisen, dass sie durch Christus die sündige Natur völlig isoliert haben. Christus ist in ihnen alles geworden. Sie leben in seiner Liebe. Genauso wie er gelebt hat in der Liebe seines Vaters, so leben sie in seiner Liebe. Und der Zorn Gottes, der gegen alles Übel gerichtet ist, kann ihnen nichts antun, weil sie sind eins geworden mit ihm. Und sie werden, ohne den Tod zu sehen, verwandelt werden. Weil in ihnen ist das Werk vollbracht. Sie müssen nicht operiert werden in dem Sinne, sie beweisen durch ihr Leben, dass sie ein Leben gelebt haben wie Christus. Sie müssen nicht den Zorn Gottes des Herausschneidens der sündigen Natur erfahren. Diese Erfahrung wird uns Gott irgendwie klar machen. Aber die 144.000 erleben eine ähnliche Erfahrung. Sie müssen das Finale nicht mitmachen mit Christus, aber sie müssen zeigen in ihrem Leben, dass das Erlösungswerk Gottes vollkommen ist. Deshalb ist das Ziel, einer unter den 144.000 zu sein, so ein hohes und erhabenes Ziel. Es ist das, wo man Christus am nächsten wird. Deshalb singen diese 144.000 das Lied des Moses und des Lammes, Warum das Lied des Lammes? Weil das Lied des Lammes, das gekreuzigt ist. Es geht um das, was nach Gethsemane stattfindet im Leben Jesu. Die Demütigung, die Verspottung, das, was Jesus alles erleben muss, das Aufhängen und sichtbar sein gegenüber allen Menschen, zum Spott der Nationen zu werden, das werden letztendlich die 144.000. Sie werden geächtet, sie werden verfolgt werden, sie müssen sich verkriechen in die Höhlen dieser Welt. Sie sind die, die allerverachtesten, die allerschlimmsten sozusagen, weil alle Menschen außer ihnen haben das Malzeichen des Tieres in den sieben Plagen. Sie werden verfolgt, ein Todestag wird für sie festgelegt. Sie hängen am Kreuz im Bild, genauso wie Christus. Und sie haben nicht nur, dass sie am Kreuz hängen wie Christus, indem sie, dass die Menschen ihnen zum Feind sind, sondern sie müssen eine Not ertragen, die ähnlich war wie die Not Christi am Kreuz, des Denkens, wo bleibt die Hilfe des Vaters? Sie werden dasselbe oder ein ähnliches, dasselbe ist schwer zu sagen, eine ähnliche Erfahrung haben des Denkens, der Vater hat sie verlassen. Sie werden durch die sieben Plagen sehen, wie ernst Gottes mit der Sünde nimmt und mit der sündigen Natur. Sie werden Dinge sehen müssen, die um sie passieren, so wie der Psalm 91 das beschreibt, wenn 1000 fallen zu deiner Linken oder zu deiner Rechten und 10.000 zu deiner Linken, so wird es dich doch nicht treffen. Aber das Ganze anzuschauen, durch diese sieben Plagen zu gehen, zu sehen, den Zorn Gottes zu sehen und zu denken, man ist allein gelassen, wo ist der Vater, der sich um uns kümmert? Und dann dennoch festzuhalten, beweist, dass in uns die sündige Natur abgetötet wurde. Das Leben Jesu wurde unser Leben. Und damit kann Gott dann, wenn, ich sage jetzt mal, der Kelch von den seinen 144.000 ausgetrunken ist, wenn sie zeigen, dass ihr Vertrauen auf Gott nie mehr unterbrechbar ist, auch wenn er ihr Feind ist, dann beweisen sie, dass das Werk der Erlösung durch Christus in ihnen zur Vollkommenheit, zur Endgültigkeit gekommen sind. Deshalb sind sie fertig für die Verwandlung in einem Augenblick. Sie müssen den Tod nicht mehr sehen. Sie müssen nicht mehr sterben, weil sie durch den Tod Christi und durch sein Leben die Erlösung erlangt haben. Ist das nicht ein fantastischer Plan? Ist es nicht eine wunderbares Werk Gottes, dass er aus einem Menschen wie mir und wie dir, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, uns so weit bringen kann durch Christus, dass wir eine ähnliche Kreuzeserfahrung machen können wie er und dem Lamm und seine Erfahrung am nächsten kommen. Deshalb sind sie die, die das Lied singen können, des Moses und des Lammes. Sie können dieses Lied singen. Niemand anders kann dieses Lied singen, weil niemand anders ging durch eine ähnliche Erfahrung. Es ist nicht ein Lied, eine Musik, die jemand lernen kann, indem er auf Noten schaut und musikalisch, wie soll ich sagen, eine musikalische Neigung hat. Nein, es ist das Lied einer Erfahrung. Es ist die Erfahrung des Menschen, der erlöst wird durch Jesus Christus. Deshalb ist das Finale des Kampfes so entscheidend, so wichtig. Deshalb müssen wir den Erlösungsplan verstehen, das, was am Kreuz geschehen ist, damit wir es umsetzen können, damit wir nicht verzagen. Der Glaube muss in unserem Leben zu einem vollkommenen Glauben werden. Und ich bin so traurig, dass wir es nicht predigen, dass wir es nicht verstanden haben, dass das Werk hier, wie sollen wir noch sündigen, wenn wir der Sünde abgestorben sind? Der Sünde ist man abgestorben, wenn die sündige Natur isoliert wird, wenn wir sie nicht mehr in uns tragen. Sie ist zwar da, aber durch den Glauben wird sie getötet. Denn steht hier, weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Das ist unsere Hoffnung. Er ist überwunden. Durch Christus kann er auch in uns überwunden werden. Aber es ist nicht ein Werk, das ohne uns stattfindet. Es ist eine Kooperationsarbeit, weil unser Geist kann nicht beherrscht und bestimmt werden. Er kann immer nur zur Kooperation gewonnen werden. Weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgelegt sei, so dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Und auch hier dieser Text, wenn man das so sieht wie die forensische, sage ich jetzt mal, Ansicht, also die forensisch heißt die Gerechtigkeitsidee, das heißt, es geht nur um ein Ideal. Das heißt, ist Christus für uns gestorben, so wird es gepredigt, dann, da wir ja alle in ihm gestorben sind, dass die sündige Natur gestorben ist in ihm, aus der alle Not kommt, also sind wir gerechtfertigt von der Sünde. Das heißt, wir sind nicht mehr belastbar im Gericht, weil ja für uns die Strafe bezahlt wird. Die Straftheologie, sage ich jetzt mal, die versteht nicht, dass das etwas Lebendiges ist, etwas, dass es nicht um eine imaginäre Gerechtigkeit geht, um eine einfach, dass Gott einen Grund hat, mir zu vergeben und mich im Himmel zu nehmen. Nein, der Paulus und die Schrift macht das doch ganz klar. Wer abgestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Das heißt, wenn seine sündige Natur nicht mehr da ist, dann ist er gerechtfertigt. Wer gestorben ist, der sündige Natur, der hat mit der Sünde nichts mehr zu tun, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Aber wir denken, naja, Christus ist für uns gestorben, hat die Strafe bezahlt, wir werden nicht mehr belangt werden im Gericht, ganz egal, welche Natur wir haben, ganz egal, ob wir überwunden haben oder nicht, es wird nicht mehr so sein. Wir leben weiter in der Sünde und wir denken, es ist gar nicht möglich. Jeder, der verirrt ist in diesem Glauben, wird ein großes Problem haben am Tage, wo die Dinge offenbart werden, weil es ist ein Irrtum. Die Erlösung ist eine Realität. Der Johannes sagt durch den Geist Gottes, wer Recht tut, der ist gerecht. Wer Recht tut, der ist rechtfertigt von der Sünde. Deshalb sagt er hier, denn wer gestorben ist, wer ist denn gestorben? Der alte Mensch, wenn die Wurzel des Bösen nicht mehr existiert, wie soll sie noch auftreten in unserem Leben? Ist doch so klar und deutlich, wenn man die Begriffe kennt, aber wenn man sie nicht kennt, dann bleibt alles nur eine bloße Theorie des Glaubens, die nicht funktioniert und den Menschen im Alltag nicht hilft und auch in Ewigkeit nicht hilft. Ich möchte es nochmal betonen. Gottes Ziel ist deutlich geschrieben. Wenn er in Christus die Sünde isoliert hat und wenn er am Kreuz die sündige Natur herausgeschnitten hat aus unserem Heiland, damit er, als er starb, er operiert. Er hat überlebt die Operation. Er gibt sein Leben, weil auch der Leib immer nicht getrennt werden kann vom Geist. Deshalb muss Christus auch leiblich sterben. Und er hatte Fleisch und Blut, und Fleisch und Blut kann nicht die Erlösung sehen. Er musste also auch einen neuen Leib für uns alle erschaffen. Nicht nur einen neuen Geist. Ja, deshalb starb er. So, das Ziel Gottes ist es, diese komplette Erlösung. Dass das nicht für jeden geht, weil unterschiedliche Voraussetzungen existieren, ist klar. Aber jeder, der in diesem Prozess aufrichtig glaubt und vorwärts geht, im vollen Glauben, so wie hier der Paulus sagt, lasst uns aufschauen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Macht das jetzt mehr Sinn, wenn man das so liest? Seht, wer ist der Anfang unseres Glaubens? Christus, und den Vollender unseres Glaubens. Er hat festgehalten am Glauben von Anfang bis zum Ende. Und deshalb steht hier, darum lasst uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen. Und hier geht es wieder um die sündige Natur, die uns immer umringt. Und lasst uns mit Geduld in den Kampf laufen, der uns verordnet ist. Laufen wir in diesem Kampf. Glauben wir an die Überwindung oder glauben wir nicht? Ob wir sie letztendlich erreichen, mag für so manchen nicht möglich sein. Der Schächer am Kreuz hat sie nicht erreicht in seinem Leben, aber er wird erlöst, weil er, wenn er runtergekommen wäre vom Kreuz, in diesen Kampf eingegangen wäre als ein treuer Nachfolger. Und so werden viele, die in diesem Kampf gehen, nicht erreichen die Vollkommenheit. Aber sie sind alle überzeugt davon, sie wollen sie alle erlangen. Sie gehen im Glauben vorwärts und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt den Trost vergessen, der zu euch als zu Söhnen sagt, mein Sohn, achte die Erziehung des Herrn nicht gering und gib nicht auf, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wer den Herrn lieb hat, den erzieht er und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. So wird uns das jetzt deutlich, dass wir in einem Kampf gehen und nach vorne gehen und durch den Glauben es erzielen wollen. Die Leute, und der Hebräerbrief zeigt, die Juden haben es nicht erlangt, weil sie nicht geglaubt haben. Sie sind, ihre Karkasse, ihre Leiber sind gestorben in der Wüste. Warum? Weil sie nicht geglaubt haben, das Land Kanaan ist zu erreichen. Sie haben gesehen die Riesen und sie haben gesehen die festen Städte und haben Gott nicht vertraut. So sieht der Mensch heute seine sündige Natur. Er sieht die Unmöglichkeit, sie zu überwinden, und er sagt, das geht nicht. Und das ist Unglauben. Das ist Unglauben. Das ist nicht Vertrauen auf Gott, der gesagt hat, der das Werk begonnen hat, wird es auch vollenden. Das ist ein Unglaube. Und es ist aber auch ein falscher Glaube, der denkt, ich lasse es Gott tun, er wird es in mir vollbringen. Nein, nein, hier ist die Erziehung von einem Vater und einem Sohn gemeint. Hier arbeitet der Vater am Sohn und er wird ihn erziehen, bis er am Ende so steht, dass er ohne Fehl ist. Es ist nicht, wie viele glauben, und es gibt eine Richtung, und ich sehe die Menschen, die heute so diese 1888-Botschaft Ich würde sagen, sie verdrehen sie in dem Sinne, dass man glaubt und verkündigt die forensische Erlösung. Das heißt, man glaubt an ein Ideal. Ich glaube und es ist passiert. Ich glaube, dass ich heilig bin und ich bin heilig. Das ist Nonsens. Das hat mit der Erziehung nichts zu tun. Das hat mit einem Kampf nichts zu tun. Der Kampf ist, der Glaube ist, ich arbeite mit Gott zusammen und es ist ein Werk, so wie in Jesus Christus, der morgens aufstand, der sich abmühte in der Beziehung mit seinem Vater, dass er wandelte, der in Furcht lebte, dass er nicht sündigt, der in Gethsemane vor diesem Kelch zurückschreckt, der nimmt das Ganze ernst. Der isst nicht und sagt, ich kann jetzt schlafen, weil ich glaube, in einem Augenblick bin ich erlöst. In einem Augenblick bin ich heilig. Meine Lieben, lasst uns nicht verführen. Es sind so viele Verführer ausgegangen und es werden so viele Verführer noch kommen. Jesus hat es gesagt, lasst uns einen gesunden, klaren Glauben haben, der praktisch und ohne Dunkelheit ist. Ja, nicht alle werden das Ziel der Vollkommenheit im Sinne der 144.000 erreichen. Es reicht offensichtlich für Gott in seinem Plan aus, durch die 144.000 zu beweisen, dass er auch den Schächer am Kreuz erlösen kann, weil hätte er dieselben Voraussetzungen gehabt, hätte er dieselbe Licht gehabt, wäre er unter die 144.000 gekommen. Aber das ist Gottes Werk. Wir sollten wissen, wenn wir in unserem Glaubensleben denken, dass das Ganze nur eine Gerechtigkeit im Sinne des Idealismus ist. Das heißt, Christus ist gerecht, ich glaube an ihn, dann bin ich auch gerecht. Das ist Irrtum. Ich bin dann gerecht, wenn das Leben Christi in mir zum Tage kommt. Das ist die Gerechtigkeit. Das ist das, was doch in all diesen Schriften des Paulus, weil der Paulus hat diesen Kampf beschrieben wie kein anderer, in Galater, in Epheser, in Kolosser, ausziehen den alten Menschen, anziehen den neuen. Es ist ein ständiger und ein deutlicher Kampf. Und was ist das Ziel? Ich nehme nur Kolosserbrief, Kapitel 2. Ihr kennt den Text, aber wisst ihr, manche wollen, dass ich das lese. Kolosser 2, wo es sagt, Kolosser 1, Abvers 26, es ist das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Geschlechtern verborgen war, jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbart, denen Gott mitteilen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist, das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wo ist Christus? Christus in uns. Und das ist nicht eine, ich sage jetzt mal erneut, eine Operation, ein Leben der Gemütlichkeit. Ich glaube, Christus ist in mir und in Christus bin ich erlöst. Das bringt nirgendwo, wenn dich eine junge Frau oder irgendjemand verführt oder du kommst und wirst gereizt zum Zorn, dann beweist der Böse, dass du in sein Reich gehörst, nicht in das Gottesreich. Weil dann kommt nicht Christus die Hoffnung der Herrlichkeit hervor. Was im Leben hervorkommt, das ist echt. Das, was lebendig ist. Nicht das, was imaginär. Diese imaginäre Glaubensidee ist eine furchtbare Täuschung des Teufels. Sie sieht so echt aus. Du musst nur glauben. Ja, ohne Glauben werde ich nicht überwinden. Aber der Glaube ist gerichtet, dass meine sündige Natur, dass der alte Mensch gestorben ist und er nicht mehr existiert. Und ich in einem neuen Leben wandle. Die Auferstehung Jesu ist deshalb so wichtig, weil sie beweist, dass der Sieg vollkommen ist. Und wir leben im Glauben an diesen Sieg. Deshalb kann das der Paulus hier schreiben, dass wir ein neues Leben in den Tod, damit genau wie Christus von den Toten auferweckt ist durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir ein neues Leben haben. Wir leben das Leben Christi, was er gelebt hat auf Erden nach seinem Tod, dadurch, dass wir neu geboren werden, in unserem Leben. Es findet derselbe Prozess statt. Hat Jesus gekämpft oder hat er nicht gekämpft? War er umringt von Menschen? Hat er je versagt? Nein. Genau dasselbe muss in unserem Leben stattfinden. Sonst ist das Ganze eine Farce. Da lacht sich der Teufel ins Fäustchen, wenn die Menschen glauben, wir müssten es nicht erleben, weil, lest doch weiter, Römer 6, und ihr werdet sehen, lasst uns unsere Leiber nicht mehr geben zur Sünde, sondern zur Gerechtigkeit. Und dann kommt Kapitel 7, wo er den Prozess beschreibt, was der Mensch es von sich aus nicht tun kann. Er schreibt dann seine persönliche Erfahrung und kommt im Vers 23, Kapitel 7, ich erkenne aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz in meinem Gemüt widersteht und mich gefangen nimmt im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und denke jetzt ja nicht, dass das Gesetz der Sünde, was er hier meint, nicht im Geist ist. Es ist das Gesetz, was ihn zum Sündigen macht in seinen Gliedern. Er will das Gesetz Gottes halten im Geist, aber dann wird er provoziert und siehe das, aus seinen Gliedern kommt hervor das Gesetz der Sünde. Das heißt, seine Glieder werden benutzt für das Gesetz der Sünde, nicht für das, was er in seinem Geist möchte. Das ist Gefangenschaft. Aber die Gefangenschaft ist im Geist, weil die Glieder funktionieren nach dem Geist. Sie können aus sich selbst nichts tun. Und so beschreibt der Paulus das so wunderbar. Ich, elender Mensch, wer wird mich von diesem Leib des Todes erlösen? Das ist der Leib des sündigen Fleisches. Und dann sagt er, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich selbst nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Leib dem Gesetz der Sünde. Und das ist jetzt wiederum nur eine Zusammenfassung. Wer ihn nicht versteht, der wird verführt werden. Es ist zur Zusammenfassung, dass er gesagt hat, ich lebe nach dem Geist, dem Gesetz Gottes, und der Leib ist der Leib der Sünde. Nicht der Körper, bitte nicht verwechseln. Dahin. Aber das ist nur eine Zusammenfassung der Realität, dass wir entweder nach dem einen oder nach dem anderen leben, weil er kommt dann und sagt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Das heißt, die nicht mehr nach diesem Leib des Todes leben, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und es gibt nur ein Gesetz des Lebens und ein Gesetz des Todes. Das ist das Leben, das ist das Gesetz des Todes. Und Jesus Christus hat mich frei gemacht von dem Gesetz des Todes. Wie? Es steht hier, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch. Ja, das Fleisch hätte das Gesetz nie halten können. Das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Er schnitt es raus, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich gesinnt sind, streben dem, was der menschlichen Natur entspricht, die aber geistlich sind, streben nach dem, was des Geistes ist. Lasst uns das ein für alle Mal deutlich verstehen. Es geht hier um zwei geistige Grundsätze. Einmal der Grundsatz des Lebens und der Grundsatz des Todes. Und das, was wir hätten nie machen können in unserem Leben, das tat Gott in Christus. Die Auferstehung ist der Beweis, dass wir ein neues Leben leben können. Wir im Glauben taufen wir uns. Die Taufe ist nur eine Zeichenhandlung für einen inneren Prozess. Das hat Gott immer so gemacht, weil man muss schauen, etwas Leibliches, damit man einen geistigen Prozess sieht und versteht. Das Geistige wird körperlich veranschaulicht. Das, was begraben wird, ist nicht der Leib, den wir unter das Wasser begraben, sondern was wir begraben, ist der Leib des Todes, der gekreuzigt wurde am Kreuz. Und wir stehen auf mit einem neuen Leben. Wir haben einen neuen Geist in der Auferstehung. So, dieses Bild leben wir im Glauben, bis eines Tages die Auferstehung kommt. Und die Zeit ist mir vorbeigegangen. Aber da ist diese schöne Zusammenfassung des Erlösungsplanes im 1. Korinther 15, wo er beschreibt die Auferstehung. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden und der Erstling unter denen geworden, die gestorben sind. Der Erstling geworden unter denen, die gestorben sind. Was bedeutet das? Er ist der Erste, aus dem die sündige Natur herausgeschnitten wurde. Er ist der, der überwunden hat. Deshalb ist er der Erstling derer geworden, die gestorben sind. Jetzt könnte man hier sagen, es sind doch vor ihm schon, Henoch ist gar nicht gestorben und Elia auch nicht und Moses ist im Himmel. Und wieso ist er der Erstling, der gestorben ist? Weil ja er ist derjenige, aus dem die sündige Natur herausgeschnitten ist. Er ist es, von dem wir alle die sündige Natur töten können. Der Henoch hatte das genauso durch Christus gemacht, wie der Elia und wie der Mose, der auferweckt worden ist von den Toten als erster Mensch. Und auferweckt worden in einem verherrlichten Leibe, in dem Leibe Christi. So Christus ist der Erstling unter denen geworden, die gestorben sind, weil er ist derjenige, aus dem die sündige Natur wegoperiert wird. Er ist der Erste und alle anderen erfahren dasselbe durch Christus. Weil hier sagt er dann weiter, wie durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Das ist nicht wunderbar? Ein Mensch fällt und bekommt die sündige Natur und in einem Menschen zerstört Gott die sündige Natur. Und damit gibt es eine Auferstehung. Denn so genauso wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner Ordnung. Der Erste in Christus, danach die zu Christus gehören, bei seinem Wiederkommen. Alle Gläubigen werden, auch die anderen werden auferstehen, aber die stehen auf zum Tode. Danach das Ende, wenn das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Obrigkeit und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das heißt, er ist die Folge der Sünde. Und der Tod ist deshalb nicht mehr da, weil die sündige Natur nicht mehr da ist. Und alle Menschen, die sterben, sterben wegen ihrer sündigen Natur. Und alle, die leben, leben, weil sie keine sündige Natur mehr haben. Zusammenfassend, ich hoffe, wir verstehen den Unterschied von der Geburt Christi, sein Leben, der Isolation des Ichs Wir verstehen, dass am Kreuz der Vater durch den Zorn die sündige Natur rausoperiert. Er stirbt ohne die sündige Natur. Er stirbt dann mit dem Leib, weil man nur sterben kann mit Leib. Weil man kann ja Geist und Körper nicht voneinander trennen. Ich hoffe, wir haben das verstanden. Und Christus steht auf mit einem neuen Leib. Hat er den alten? Ja. Seine Nägelmale. Sein Leib hat nie Verwesung gesehen. Hat er dieselbe Persönlichkeit? Ja. Was hat sich verändert? Er hatte jetzt einen unverweslichen Leib. Und er hatte einen neuen Geist. Das heißt, er war in seiner Persönlichkeit immer noch derselbe, aber er hatte keine sündige Natur mehr. Musste sich je noch um einen Kampf mit Satan kämpfen? Musste er je noch aufpassen? Musste er je noch auf den Berg gehen und verzweifelt beten und um Hilfe rufen zu seinem Vater? Nein, er war eins mit seinem Vater. Er hatte überwunden. Er war eine neue Kreatur. Aber sie war entstanden aus einer alten. Deshalb trägt er die Nägelmale. Wir werden sein Ebenbild tragen bei der Auferstehung. Wir werden einen verwandelten Leib haben. Und dennoch wird er aus dem Alten irgendwie sein. Weil wir werden uns sehen, wir werden uns erkennen. Der Horst wird Horst sein und der Jonathan, wer auch immer, wir werden umgewandelt. Das Verwesliche wird anziehen, die Unverweslichkeit. Das ist der herrliche Plan der Erlösung. Wir kommen auf die Welt in dieser schlimmen, sündigen Natur. Wir werden neu geboren durch den Glauben an das Kreuz. Wir gehen in ein Leben der Gemeinschaft mit Christus ein, zur Isolation, zum völligen Abtöten des Ichs. Und die sterben, werden sterben und werden auferstehen, nicht mehr mit einer sündigen Natur, sondern mit einer neuen Natur, die in Christus sterben, die sündige Natur aus ihrem Leben entfernt haben. Und die 144.000 werden nicht sterben, sie gehen durch den Zorn Gottes und sie werden nur am Ende in einem Augenblick, lest es euch in 1. Korinther 15, verwandelt werden in das Ebenbild unseres Heilandes. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Möge uns Gott die Gnade geben, an jeden von uns durch den Glauben vorwärts zu gehen. Keinen Zweifel hegen, dass das, was in Christus geschehen ist, auch in uns geschehen kann. Lasst uns zusammenarbeiten mit allem, was wir haben und können. Lasst uns rufen zu Gott mit Ernst, erkennen, wie schlimm die Sünde ist, wie sie Gott hasst, und lasst sie uns auch hassen und in diesen Kampf vorwärts gehen, aufschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und widerstehen der Sünde bis zum Blut. Amen.